SRF 3.
Aufruf der EU-Befürworter.
Die Isolation der Schweiz ist keine Option für die Zukunft unseres Landes.
Die neue europäische Bewegung der Schweiz verlangt eine offene Europadiskussion. Ferienparadies in der Krise. Die anhaltenden Proteste in Thailand hinterlassen immer tiefere Spuren. Ehre für Franz Hohler. Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg verleiht ihm den Literaturpreis. Das Wetter in der Nacht regnerisch und windig. Morgen weitere Regenschauer, dazwischen im Flachland sonnige Abschnitte, 16 Grad. Vor drei am Mikrofon sind Patrick Seiler und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Die ukrainische Regierung hat dem Osten des Landes erneut den Dialog angeboten. Interimspräsident Alexander Turchinov sagte einer Mitteilung zufolge, die Regierung sei bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Mit Terroristen werde es allerdings keine Gespräche geben, so Turchinov. Er warnte zugleich, eine Unabhängigkeit der Ostukraine würde den wirtschaftlich starken Gebieten Donetsk und Lugansk schaden. Am Morgen hatten pro-russische Separatisten in Donetsk eine Gruppe von Rotkreuz-Mitarbeitern wieder freigelassen. Die 9 Personen waren wegen Spionageverdachts vorübergehend festgehalten worden. In der zentralirakischen Stadt Falluja sind bei einem Granatenbeschuss durch die Armee 11 Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden. Das berichtete der Leiter des Hauptspitals der Stadt. Falluja wird seit Januar von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante, kurz ISIS, kontrolliert. In der südafrikanischen Stadt Johannesburg hat die Polizei nach gewaltsamen Protesten 59 Menschen festgenommen. Sie hatten gegen das Ergebnis der Parlamentswahlen protestiert. Laut Polizeiangaben hatten rund 400 Menschen Reifen angezündet und Barrikaden errichtet. Die Polizei setzte Blendgranaten, Gummischrot und Wasserwerfer ein. Die Parlamentswahl hat erneut der afrikanische Nationalkongress ANC gewonnen. Laut dem offiziellen Endergebnis erhielt die Partei von Präsident Jacob Zuma mit 62% der Stimmen wieder eine absolute Mehrheit, trotz Verlusten. Der Schweizer Schriftsteller und Kabarettist Franz Hohler hat den Literaturpreis des deutschen Bundeslands Baden-Württemberg erhalten, den sogenannten Johann-Peter-Hebel-Preis. Hohlers Werk zeuge von hoher Erzähllust, Fantasie und Kreativität, begründete die internationale Jury den Entscheid. Der Johann-Peter-Hebel-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre verliehen. Gyri Hetland und Swiss Ski gehen künftig getrennte Wege. Die Norwegerin betreute das Schweizer Langlaufteam seit Herbst 2010 als Cheftrainerin. Die Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung gerieten in den vergangenen Wochen jedoch ins Stocken. Nun hat sich Hetland entschieden, die Trainertätigkeit in der Schweiz aufzugeben. Das Wetter. In der Nacht kommt kräftiger Regen auf, dazu ist es windig. Morgen Sonntag gibt es weitere Regenschauer. Dazwischen zeigt sich im Flachland auch mal die Sonne. Im Norden werden 16 und im Süden 20 Grad erreicht.
Info 3 Abend.
Gestern hat Christoph Blocher seinen nächsten Kampf gegen die EU eingeläutet. Heute meldet sich die Gegenseite zu Wort, die NEPS, die neue europäische Bewegung Schweiz. Sie will das Feld nicht den EU-Skeptikern überlassen, sondern verlangt eine offenere Europadiskussion. Der Aufruf kommt von einer Organisation, die bereits am Ende schien, aber seit dem 9. Februar wieder Aufwind verspürt. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Europawallone hängen an einem Gebäude der Pädagogischen Hochschule in Bern. Drinnen im Hörsaal Nummer 4 debattieren rund 200 NEPS-Mitglieder über die Schweizer Europapolitik. Das Ja zur SVP-Initiative über Masseneinwanderung hat eine Schockwelle ausgelöst und der NEPS neues Leben eingehaucht. Seither hat die Bewegung 250 neue Mitglieder gewonnen. Die Europadiskussion soll wieder unter die Leute gebracht werden, so die Losung des frisch gewählten Co-Präsidenten SP-Nationalrat Martin Neff.
Die Isolation der Schweiz ist keine Option für die Zukunft unseres Landes. Es kann sie nicht sein. Und da müssten alle vernünftigen Kräfte in diesem Land zusammenstehen und hier versuchen, das Schicksal unseres Landes im positiven Sinne für die Zukunft unserer Kinder zu beeinflussen.
Wie einsame Rufer in der Wüste stehen die NEPS-Mitglieder für einen EU-Beitritt ein. Es sei ihm bewusst, dass ein Beitritt im Volk momentan keine Mehrheit fände, sagt der 22-jährige NEPS-Vizepräsident Sebastian von Grafenried.
Trotzdem muss man doch das kleine Feuer nicht ganz auslöschen, sondern auf einer kleinen Flamme vielleicht vor sich her brennen lassen, damit man auch die Option nutzen kann, wenn sie kommt, und sich stark zu machen eben für eine größere Integration der Schweiz in der EU.
Es ist die SVP, die mit ihrer Opposition gegen Brüssel die öffentliche Diskussion dominiert. Von den Parteien sprechen sich nur noch SP und Grüne für einen EU-Beitritt aus. Daneben steht im Lager der Pro-Europäer nur noch die NEPS mit ihren gut 3000 Mitgliedern. Eine breite Wirkung in der Öffentlichkeit kann sie nicht entfalten. Dennoch sei ihre Stimme wichtig, sagte Gastredner Altbundesrat Moritz Leuenberger an der Versammlung heute.
Niemand hat mehr den Mut, sich gegen die Mehrheit zu stellen. Und eine Bewegung wie die NEPS hat diesen Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich bin der Meinung, langfristig werden die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen diesen Mut auch belohnen.
Dennoch muss sich die NEPS die Frage gefallen lassen, warum sie es nicht geschafft hat, einen größeren Einfluss zu gewinnen. Der pensionierte Diplomat Lucius Vasescha, selber NEPS-Mitglied, glaubt, in einer globalisierten Welt hätten immer mehr Schweizer Angst, ihre Identität zu verlieren. Eine Abschottung werde so attraktiver. Und gerade in dieser Situation sei die NEPS zu passiv gewesen, meint Vasescha selbstkritisch.
10 Jahre lang waren wir tiefgekühlt, weil niemand eine Europadebatte wollte. Das hätte gestört. Aber ich glaube, heute sind wir so weit, dass wir stören müssen.
Künftig will die NEPS also im Volk eine offenere Europadiskussion anregen.
Das war ein Beitrag von Raphael von Matt. SRF 3 Verkehrsinfo von 17.06 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmattaler Kreuz und dem Gubristunnel. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs im Gubrist. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden aktuell 3 Kilometer Stau und rund 45 Minuten Wartezeit zwischen Quinto und Airolo.
Info 3 Abend.
Das Bild mutet bekannt an. Auf den Straßen der thailändischen Hauptstadt Bangkok protestieren tausende Menschen. Die einen für, die anderen gegen die Regierung, die es so eigentlich gar nicht mehr gibt. Wofür bzw. wogegen sind die Menschen denn nun auf der Straße? Das habe ich kurz vor der Sendung unseren Fernost-Korrespondenten Urs Morf gefragt.
Nun, es ist so, die Regierungsgegner, die sind schon seit gestern wieder am Marschieren in Bangkok. Sie haben jetzt den Regierungssitz, den offiziellen, umstellt und verschiedene Fernsehsender. Sie sagen, der Senat, die einzige im Moment noch funktionsfähige Parlamentskammer des Landes, solle einen unabhängigen Ministerpräsidenten und eine neue Regierung ernennen, der dann Reformen durchführen solle. Und die Regierungsanhänger, die sind außerhalb von Bangkok auch besammelt und sie protestieren gegen das Gerichtsurteil, das letzte Woche die Ministerpräsidentin Inglak abgesetzt hat. Und sie fordern, dass es so schnell wie möglich Neuwahlen gibt.
Von außen, aus der Ferne betrachtet, scheinen die Menschen in Bangkok seit Monaten zu demonstrieren. Was muss eigentlich geschehen, dass sich die Lage in Thailand beruhigt?
Das Wichtigste wäre, dass beide Lager, also die nun wirklich tief durch tiefe Gräben gespalten sind und wirklich verfeindet sind, dass beide zu einer Kompromissfähigkeit gezwungen werden. Und es ist ganz klar, dass beide Seiten sich nicht mit den Maximalforderungen werden durchsetzen können. Im Moment ist es aber so, dass keiner sieht, wie diese Lager zu Kompromissen gezwungen werden könnten. Der Armeechef hat erneut gesagt, die Armee wolle keinen Putsch mehr. Die Politik sei gefragt. Der König von Thailand, also die moralische Hoheit des Landes, weigert sich ebenfalls einzugreifen. Zum einen, weil er halt wirklich sehr alt und müde ist von diesem ganzen politischen Theater. Zum anderen, weil er ja eben ein konstitutioneller Monarch ist und eigentlich gar nicht sich in die Politik einmischen sollte.
Proteste, Unruhen eines solchen Ausmaßes gehen an keinem Land spurlos vorbei. Was sind die konkreten Folgen dieser Blockade des politischen Systems für Thailand?
Es ist ja so, dass Thailand war eigentlich berühmt dafür, bisher eine sogenannte Teflon-Wirtschaft zu haben. Also man hat die SARS-Krise, die Hühnergrippe, den Militärputsch von 2006, die darauf folgenden Gelbhemden, die Rothemdenunruhen, die Tsunami-Katastrophe, all das hat man eigentlich folgenlos überstanden. Aber diesmal diese wirklich nun lang anhaltende Krise seit letztem Dezember, die scheint nun wirklich Folgen zu haben. Der Hauptgrund scheint mir zu sein, dass die Übergangsregierung, die verfügt über keinerlei finanzielle Mittel. Und das ist verheerend, weil Thailand bräuchte im Moment ganz, ganz dringend wichtige, große Infrastrukturprojekte. In allererster Linie müsste die Eisenbahn ausgebaut werden. Aber im Moment geht all das nicht voran. Und wenn Thailand so weiter funktioniert, dann droht es nun wirklich auf das Niveau von Kambodscha, Nachbarstaat Kambodscha, abzurutschen oder sogar von Burma, also dem anderen Nachbarstaat, der 30 Jahre lang, 40 Jahre lang von den Militärs zugrunde gewirtschaftet wurde, bevor dort eine Reformbewegung eingesetzt hat vor ein paar Jahren.
Das waren Einschätzungen von SRF-Fernost-Korrespondent Urs Morf.
Info 3 Abend.
Kiffer wittern Morgenluft weltweit. In Uruguay können Konsumenten seit dieser Woche Cannabis legal erwerben, im US-Staat Colorado seit Anfang Jahr. Auch in der Schweiz bewegt sich etwas. In Genf will ein Komitee eine legale Cannabisabgabe in Vereinen ermöglichen. Die Idee aus Genf und den offenen Markt in Colorado besprachen diese Woche Drogenfachleute an einem internationalen Kongress in Basel. Inlandredaktor Gaudenz Wacker.
Im US-Staat Colorado ist Cannabis seit Anfang Jahr fast so leicht erhältlich wie eine Flasche Schnaps in der Schweiz.
If you are an adult over 21, you can walk into a recreational marijuana store, show your ID and you can purchase.
Die Bedingungen für den legalen Cannabiskauf sind ein Mindestalter von 21 Jahren und eine gültige Identitätskarte, erklärt Barbara Brawl, die Direktorin der Steuerverwaltung von Colorado. Der Cannabisverkauf ist in Colorado weitgehend liberalisiert. Ganz so weit gehen möchte Arnaud Morillon nicht, der sich in Genf für eine Legalisierung einsetzt. Ihm und seinen Mitstreitern von links bis rechts schwebt aber ein ähnliches Modell vor, eine begrenzte Cannabisabgabe in Vereinen. Denn
on voit que après 30 ans de répression, ça ne fonctionne pas.
Die letzten 30 Jahre würden zeigen, das Verbot funktioniere nicht. Schließlich würden Hunderttausende in der Schweiz kiffen.
L'objectif final, c'est de faire baisser le nombre de consommateurs.
Sein Ziel? Weniger Kiffer, dank regulierter Abgabe. Denn bei einem geregelten Verkauf würden Kiffer direkt auf die Gefahren von Cannabis aufmerksam gemacht. Zudem schwäche ein legaler Verkauf den Schwarzmarkt. Ihr Modell durchsetzen möchten die Genfer, indem sie es als wissenschaftliches Forschungsprojekt deklarieren. Das wäre die einzige Möglichkeit, Cannabis legal abzugeben. Geht gar nicht, kommentiert die Berner SVP-Nationalrätin Andrea Geisbühler. Schließlich habe die Schweizer Stimmbevölkerung vor erst 5 Jahren die Hanf-Initiative deutlich bachab geschickt.
Durch die Hintertür versuchen sie eben diese Legalisierung jetzt doch einzuführen in der Schweiz. Und das finde ich natürlich sehr problematisch, wenn man eben auch sieht, dass die Bevölkerung klar recht dagegen ist. Und dann macht man eigentlich das Gegenteil.
Cannabis sei eine Droge, könne psychische Krankheiten verursachen. Da sei eine legale Abgabe das falsche Signal. Den Einwänden zum Trotz. Interesse am Genfer Vorschlag haben mittlerweile mehrere weitere Schweizer Städte bekundet, Bern, Basel oder Winterthur. Rechtlich steht das Projekt allerdings auf wackeligen Beinen. Beim Bundesamt für Gesundheit zweifeln Experten, dass das Genfer Modell juristisch möglich ist. Lange Zeit war die Schweiz drogenpolitisch mit ihrer kontrollierten Heroinabgabe Pionierin. Beim Cannabis fahren heute andere einen liberaleren Kurs, zum Beispiel Colorado in den USA, wo Cannabis fast so leicht erhältlich ist wie eine Flasche Schnaps in der Schweiz.
Das war die Samstagabendausgabe von Info 3. Alle unsere Inhalte gibt es auch im Netz unter srf.ch. Patrick Seiler im Studio wünscht einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.